Eine Beerdigung ist nicht selten ein kritischer Moment. Kinder, die ihre Eltern zu Grabe tragen, die sind zunächst verbunden in Trauer. Aber was folgt eigentlich danach? Viel zu oft folgen Streitigkeiten um das Erbe. Wer bekommt welchen Anteil? Streitigkeiten um die Führung. Wer geht voran? Wer ist jetzt verantwortlich in der Leitung der Familie? Und manchmal kommen auch schon vergangene Konflikte wieder auf. Der alte Neid, der alte Zorn, die alte Schuld. Die Eltern werden begraben, doch so scheint es, dabei wird häufig das Kriegsbeil wieder ausgegraben. Der Streit wurde nur beigelegt, wegen der sich sorgenden Mutter oder dem herzkranken Vater. Alle Aufregung wäre verkehrt. Und dann sind sie nicht mehr da. Und die alten Zankereien, sie flammen wieder auf. Auch die Familiengeschichte Jakobs war alles andere als ein harmonisches Vorbild idyllischen Familienglücks. Die 10 ältesten Brüder verschworen sich gegen ihren jüngeren Bruder Josef. Er wurde vom Vater begünstigt und sie waren so von Neid und von Hass erfüllt, dass sie kein gutes Wort mit ihm sprechen konnten. Und bei erst bester Gelegenheit verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Nach über 20 Jahren treibt die Hungersnot die Brüder nach Ägypten und kein geringerer als dieser Josef ist zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens aufgestiegen. Und er ist es, der verantwortlich ist für die Verteilung des gesammelten Getreides. Josef nahm sich Zeit, die Herzen seiner Brüder zu prüfen, solange sie ihn noch nicht erkannten. Doch schließlich gab er sich ihnen zu erkennen. Er umarmte sie unter Tränen und bat sie, mit ihrem Vater Jakob nach Ägypten zu ziehen, damit er sie versorgen kann. 17 Jahre ist es nun her. 17 Jahre lebten sie alle als wachsende Familie in ihren eigenen Häusern in einem fruchtbaren Gebiet Goschen in Ägypten. Doch nun ist Jakob gestorben. Sie haben ihn begraben mit einer großen und langen Prozedur. Oh, was war das für eine Beerdigung? Und sie kommen wieder zurück nach Ägypten und die Brüder werden unruhig. Eine alte Wunde öffnet sich. Und davon lesen wir in 1. Mose Kapitel 50. In den Versen 15 bis 21. 1. Mose, Kapitel 50, Abvers 15. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht. Ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Dieser Abschnitt ist ein sehr wichtiger Abschnitt von einem Thema, das sich seit 1. Mose 37 durchzieht, nämlich der Umgang mit Schuld. Bei den wiederholten Treffen zwischen dem unerkannten Josef und seinen Brüdern ging es immer um diese Frage, wie stehen die Brüder zu ihrer eigenen Schuld, zu ihrer Sünde? Wie gehen sie mit ihrer Schuld um? Wie stehen sie damit vor Gott? Und es schien so, dass dieses Thema bereits damit abgeschlossen war, dass Josef sich ihnen zu erkennen gab und sie herzlich umarmte und einlud, in Ägypten zu leben, wo er sie seither ganz wunderbar versorgte. Doch hier lernen wir, dieses Thema ist noch gar nicht abgeschlossen. Es ist noch gar nicht richtig abgeschlossen. Da steckt noch etwas fest, da blieb noch etwas zurück. Und ihr Lieben, ich bin mir sicher, in Gottes Vorsehung hat dieser Text für einige von uns heute eine ganz akute und wichtige Bedeutung. Dass es einigen von uns vielleicht genauso geht wie diesen Brüdern, dass da doch noch etwas feststeckt in unseren Herzen. Eine Schuld, die nicht bereinigt ist. Und darum möchte ich diesen Abschnitt so einfach und so praktisch und so anwendbar, wie mir nur irgendwie möglich ist, halten. Damit nicht einer von uns länger in einem solchen Zustand feststeckt oder eines Tages in ähnlicher Weise leiden muss, wie die Brüder hier. Umgang mit Schuld ist unser Thema heute. Umgang mit Schuld. Und der erste Punkt lautet: Versuchung und Gefahr im Umgang mit eigener Schuld. Versuchung und Gefahr im Umgang mit eigener Schuld. Die Art und Weise, wie wir mit unserer eigenen Schuld umgehen, sie bringt viele Gefahren mit sich. Es gibt so viele Verlockungen, einem richtigen Umgang mit den selbstbegangenen Sünden doch irgendwie zu umgehen. Und das macht es dann schlimmer für alle Beteiligten. Und dann, darum nehmen wir die Brüder Josefs zunächst als eine Warnung, als ein schlechtes Beispiel, was das Wort Gottes uns hier gibt, wie wir es nicht machen sollten, wovor wir uns hüten sollten. Wir finden 5 gefährliche Versuchungen, denen sie nachgehen und so immer noch verkehrt mit ihrer eigenen Schuld umgehen. Verdränge deine Schuld nicht. Das ist die eine Gefahr, vor der wir uns hüten sollen. Und darum, verdränge deine Schuld nicht. In Vers 15 lesen wir, und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Die Versuchung, die Schuld zu verdrängen, ist meistens das allererste Mittel, das uns in den Sinn kommt. Wir sündigen, wir laden Schuld auf uns, davon ist keiner von uns ausgenommen. Aber wie oft ist sozusagen der erste Gedanke, gibt es irgendeine Möglichkeit, es zu verdrängen? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich einfach so weiterleben kann, als sei nichts geschehen, als sei es nicht passiert? Vielleicht hat es keiner gesehen. Vielleicht sind die Konsequenzen nicht so schlimm. Vielleicht kann ich das irgendwie verbergen und ich versuche einfach, so zu tun, als wäre es nie geschehen und so normal wie möglich weiterzuleben. Das taten die Brüder schon einmal. Als sie Josef verkauften, da sprachen sie 20 Jahre lang nicht über ihn. 20 Jahre lang. Sie verdrängten ihre Schuld. Und erst durch die Komplikationen in Ägypten, die sie überhaupt nicht einordnen konnten, die sie überhaupt nicht verstehen konnten, da regte sich ihr Gewissen und sie sprachen zueinander über ihre Schuld und sie glaubten, na, das geschieht, weil wir Josef das angetan haben. Jetzt straft uns Gott dafür. Doch dann gab es diese große Wende. Josef zeigt sich ihnen. Er ist freundlich zu ihnen. Er ruft sie auf, zu ihm zu kommen. Er umarmt sie. Er versorgt sie. Er straft sie nicht, sondern er lädt sie herzlich ein, in seine Gegenwart zu kommen. Und das Thema ihrer Sünde, es wird wieder beiseite geschoben. Aber dann gibt es wieder so einen kritischen Moment. Wie damals die Hungersnot oder die Anschuldigungen in Ägypten. Und hier ist es der Tod Jakobs. Und auf einmal taucht die Frage ihrer Schuld wieder auf. Wie so eine Wasserleiche, die erst sinkt und dann irgendwann durch die Faulgase wieder hochtreibt. Da ist etwas das ist immer noch da. Es ist immer noch nicht beseitigt. Es ist immer noch nicht fortgehoben. Nachdem sie ihre Schuld erst 20 Jahre verdrängt haben, verdrängen sie sie bei nächster Gelegenheit wieder für 17 Jahre. Und dieser Text, er lehrt uns, verdränge deine Schuld nicht. Verdränge deine Schuld nicht. Auch wenn es vielleicht für eine Zeit lang so scheint, als könntest du einfach so weiterleben. Als würde es schon gut gehen. Und dann lernen wir auch, lebe nicht in bleibender Furcht. Wir Menschen, wir schaffen es manchmal, die Gedanken an unsere Schuld wirklich aus unserem Bewusstsein zu verdrängen. Wir leben unseren Alltag und wir machen uns gar nicht so viele Gedanken über das, was wir tatsächlich getan haben. Wir sperren diese Erinnerungen, diese Bilder irgendwie so tief im Dunkeln unseres Herzens weg, schließen es ein wie in einen Tresor. Aber es hat einen Effekt. Einen Effekt, den wir nicht immer miteinander verknüpfen. Verdrängte Schuld bringt Furcht mit sich. Wir sind versucht, anstatt mit dem Bewusstsein unserer Schuld, lieber mit dem Gefühl der Furcht zu leben. Doch das ist grausam. Verachte nicht, wie kostbar ein ruhiges Gewissen und ein zuversichtliches und friedliches Herz ist. Es gehört zu den Flüchen des Bundesbruches, die Gott dem Volk Israel aufzählt, dass er ihr Herz so verzagt machen wird, dass sie vor einem Rauschen eines verwehenden Blasses davonlaufen werden. Dass sie fliehen werden, obwohl niemand sie verfolgt. Das heißt, er wird ihr Gewissen so beunruhigen, dass sie vor alles Angst haben. Das ist die Folge von bleibender Furcht. Wir merken hier, die Brüder haben 17 Jahre mit einer unterschwelligen Furcht gelebt. All das Gute, denken sie, es kann sich in einem Moment umkehren. Wir haben das alles nicht verdient. Es braucht nur einen Moment, der das alles zunichte macht. Und diese Furcht, sie raubt ihnen echte Freude, echten Frieden, echte Dankbarkeit, echte Ruhe. Oft ist es uns gar nicht so präsent. Aber Menschen, die über Jahre voller Furcht waren und dann Vergebung und Frieden über ihre Schuld empfangen. Die fangen an zu staunen. Wie konnte ich diese plagende Furcht bloß so lange dulden? Wieso habe ich damit so lange gelebt, anstatt Befreiung zu suchen, anstatt meine Sünden zu bekennen, anstatt endlich reinen Tisch zu machen? Und im Rückblick merken sie, was für ein grausamer Herr diese Furcht ist. Was für ein Dieb, der alle Freude raubt. Lebe nicht mit der Furcht durch verdrängte Schuld. Suche nach Frieden, nach Vergebung, nach echter Ruhe, nach einem reinen Gewissen. Und dann drittens, hege keine bösen Verdächtigungen. Noch einmal hier in Vers 15. Und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, da sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Wir finden hier im Wort Gottes überhaupt keinen Hinweis darauf, dass Josef sein Verhalten seinen Brüdern gegenüber in irgendeiner Weise verändert hätte, nach dem Tod Jakobs. Aber dieser Tod des Vaters, er brachte das Bewusstsein ihrer Schuld wieder hervor. Was ist, denken Sie, wenn Josef 17 Jahre lang nur wegen unserem Vater Jakob so freundlich zu uns war? Nur um ihm nicht dieses Leid zuzufügen, dass noch mehr Streit in seiner Familie aufkommt. Was ist, wenn Josef in Wirklichkeit insgeheim nur auf den Tag gewartet hat, wo er seinen ganzen angestauten Zorn und Hass und Rachsucht auf uns aufschütten wird. Oh, bestimmt will er uns leiden sehen. Merkt ihr, wie gefährlich das ist? Aus verdrängter Schuld und Furcht wird neue Sünde. Die Lüge. In ihrer Sorge geben sie ein falsches Zeugnis ab von Josef. Sie unterstellen ihm eine hasserfüllte, feindliche Herzenshaltung. Sie verleumden ihn in ihrem Herzen. Sie denken schlecht über ihn. Sie denken, er würde so reagieren, wie sie vielleicht reagieren würden. Aber nicht, weil er dazu Anlass gab, denken sie so, sondern weil ihre Herzen so belastet und krank waren von der Schuld, die sie begangen haben. Es gibt auch in christlichen Gemeinden Menschen, die denken, jeder meint es böse mit ihnen. Jede noch so harmlose Bemerkung verstehen sie als Drohung. Jeden gut gemeinten Rat als Verurteilung. Und sie hegen böse Verdächtigungen. Doch die Not ist nicht um sie herum, sondern in ihrer eigenen Seele. Sie fürchten sich vor der Rache, die vollständige Vergeltung ihrer Schuld durch Josef. Und es treibt sie zu sündiger Verleumdung. Oh, hege keine bösen Verdächtigungen. Das ist, was verdrängte Schuld und Furcht in uns hervorbringt. Und weiter, weiche der direkten Konfrontation nicht aus. Vers 16 und 17 lesen wir, so entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. So entboten sie dem Josef und ließen sagen. Klingt etwas merkwürdig, oder? Es bedeutet, dass sie einen Diener zu Josef gesandt haben, einen Boten. Und der musste entweder einen Brief vorlesen oder, noch wahrscheinlicher, ihm wurde ein Text vorher diktiert, den er dann vor Josef aufsagen sollte, anstelle der Brüder. Nun, warum machen die Brüder das? Nun, manchmal ist es tatsächlich hilfreich, in einem emotionalen Konflikt einen Brief zu schreiben. Als Pastor habe ich schon oft die Empfehlung gegeben, in dieser Situation, schreib doch mal einen Brief an die Person, die so verbittert, so verletzt ist. Dann kannst du in Ruhe deine Worte formulieren. Und die betroffene Person kann es in Ruhe lesen, ohne sofort in dieser angespannten Situation reagieren zu müssen. Oder sofort schon in so einen Verteidigungsmodus überzugehen. Man kann anders über eine Sache vielleicht nachdenken, wenn man sie in Ruhe liest. Und wenn man die Worte gut abwehren kann, um unnötigen Schaden zu verhindern. Doch in unserer Situation hier im Text geht es eher um den Versuch, noch möglichst lange der direkten Begegnung auszuweichen. Sie senden Boten, wie Jakob damals, als er sich vor Esau fürchtete. Sie hoffen so, den Schlag etwas abzufedern. Und selber weniger abzubekommen von dem ersten erwarteten Ausbruch der Wut. Sie senden jemand anderen vor, sag du schon mal unser Anliegen und wir kommen dann hinterher und hoffen, dass wir nicht ganz so stark getroffen werden. Doch der Konfrontation bloß feige auszuweichen, ist eine schlechte Strategie. Und sie zeigt dem Gegenüber nur, wie wenig Vertrauen besteht. Und außerdem, lass ab von falschen Hilfsmitteln. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun, vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Es ist etwas merkwürdig, was sie hier schildern. Sie sagen, übrigens, Jakob hat, bevor er gestorben ist, uns noch einen Auftrag erteilt, dass wir nämlich zu dir gehen sollen und dich in seinem Namen bitten sollen, du sollst unsere Schuld vergeben. Und es ist etwas merkwürdig, weil wenn dies tatsächlich Jakobs Wunsch war, warum hat er es Josef nicht selbst gesagt, als er noch lebte? Oder zu seinen Lebzeiten diese Versöhnung zwischen den Brüdern vermittelt? Hier in der Bibel wird uns noch nicht mal geschildert, dass Jakob überhaupt davon erfuhr, dass seine Söhne Josef nach Ägypten verkauft haben. Dass diese Sünde überhaupt so offenbart wurde ihm gegenüber. Die große Mehrheit der Ausleger geht davon aus, dass die Brüder hier zu einer Art Notlüge greifen. Weil sie hoffen, dass die Liebe und die Achtung Josefs zu seinem Vater ihn dazu bewegen könnte, von der Rache und Strafe abzulassen. Dass sie sich hier überlegt haben, wie können wir ihn irgendwie dazu bewegen, wie können wir unsere Situation irgendwie so begünstigen, dass er von seiner Rache ablässt. Und dann kommen sie hier mit diesen scheinbaren Worten von Jakob, den Josef so sehr geliebt hat. Nun, auf jeden Fall schieben sie nicht nur einen Boten vor, sondern sozusagen auch ihren gerade verstorbenen Vater vor sich, weil sie glauben, so haben sie eine größere Chance auf Erfolg. So haben sie eine größere Chance auf Vergebung, wenn sie nicht selber vor Josef treten, sondern irgendwelche Hilfsmittel gebrauchen. Jemand, der vorausgeht. Und nicht nur das, auch in ihrer Wortwahl gehen sie ziemlich listig vor. Vielleicht sogar ein bisschen manipulativ. Sie sagen nicht, unser Vater hat vor seinem Tod, sondern dein Vater hat befohlen. Dein Vater. Josef selbst wird hier als der eine Sohn in die Verantwortung des Gehorsams gestellt. Und plötzlich tritt hier wieder eine Trennung auf, die eigentlich schon überwunden war. Und dann bitten sie, nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Sie sagen nicht, vergib uns doch deinen Brüdern. Nein, sie geben ihm zu verstehen, du weißt doch, wir sind die Einzigen, die wie du auch dem Gott Jakobs dienen. Dem Glauben der Religion deines Vaters, Jakob. Auch wir sind Knechte des Gottes deines Vaters. Du kannst uns doch so die Vergebung nicht verwehren. Freunde, die Furcht macht uns anfällig für alle möglichen Tricks und manipulativen Mittel. Bloß weil wir nur irgendwie unsere Chancen verbessern wollen, der Strafe für unsere Schuld zu entgehen. Und nicht nur in Bezug auf Menschen, sondern auch in Bezug auf Gott gehen wir Sünder oft so vor. Wir beten erst, wenn wir unsere Schuld nicht mehr verdrängen können. Und verdächtigen Gott als strafender Urheber für jedes Unglück in unserem Leben. Und anstatt direkt zu beten, bitten wir andere, für uns zu beten, weil wir uns nicht trauen, selbst vor den Herrn zu treten. Die römische Kirche, sie ermutigt sogar verstorbene Menschen, die sie Heilige nennen, oder Maria, stellvertretend für uns zu Jesus zu bitten, weil sie glauben, Jesus hat nicht genug Barmherzigkeit. Er kann nicht so mitfühlen wie die sogenannten Heiligen oder wie Maria. Als hätte Gott uns irgendeinen Anlass gegeben, seiner Güte und seiner Gnade zu misstrauen. Was wir hier bei den Brüdern Josefs an falschen Umgang mit der eigenen Schuld sehen, das wiederholt sich ständig in meinem und in deinem Leben, wenn wir unsere Schuld verdrängen. Und darum ist dieser Bibelabschnitt so wichtig und so lehrreich und so praktisch anwendbar. Darum lass dich warnen vor diesen Versuchungen. Aber selbst bei den Brüdern Josefs finden wir auch vier Aspekte, die vorbildlich und gut sind. Und das ist unser zweiter Punkt, Erinnerung und Aufruf im Umgang mit eigener Schuld. Zum einen, benenne deine Schuld richtig. Bei all dieser Wortakrobatik, die sie betreiben, um Josef irgendwie milde zu stimmen, um sich in ein besseres Licht zu rücken, machen sie diese Sache doch gut und richtig. Sie nennen ihre Sünde. Und zwar mit den schlimmsten Worten. Sie nennen es nicht, vergib doch unser Versehen. Vergib unseren Fehler, vergib unserer Schwachheit, vergib dieses Missverständnis, was damals herrschte. Nein, sie nennen ihre Tat Verbrechen. Es war eine verbrecherische Übertretung des Rechts, eine Gewalttat gegen die Gerechtigkeit. Es ist eine Rebellion, ein Aufstand gegen das Gesetz der Nächstenliebe. Verbrechen ist sozusagen ein politischer Begriff für jemand, der geltendes Recht verletzt hat. Und sie nennen ihre Tat Sünde. Das bedeutet Verfehlung. Sie haben ihre Aufgabe und Verantwortung als Brüder gegenüber Josef verfehlt. Sie haben nicht getan, was sie tun mussten, sondern sind weit am Ziel vorbeigegangen. Es war ein völlig falscher Weg, der Strafe verdient hat. Es war Sünde. Und sie nennen ihre Tat böse. All das Böse, das sie Josef angetan haben. Sie sagen nicht, wir waren doch selbst auch Opfer, weil Jakob dich mehr liebte als uns. Es war eine Art Selbstschutz und nicht böse gemeint. Nein. Es war böse. Sie sagen all das Böse. Es kam aus einem bösen Herzen, es war getränkt von bösen Motiven, es wurde in roher Bosheit ausgeführt. Da ist nichts zu entschuldigen. Ja, es war Bosheit, was wir getan haben. Es war absolut moralisch böse. Verwerflich, finster. Da war nichts Gutes dabei. Benenne deine Schuld richtig. Wenn möglich, auch mit Namen. Nenne die Sünde Neid oder Hass oder Habsucht oder Unzucht oder Lüge und so weiter. Nenne die Sünde beim Namen. Und dann gewichte die Schuld richtig. Die Brüder nennen die Schuld nicht nur richtig, sie verstehen auch, wie schwer diese Schuld wiegt. Sie sagen nämlich zueinander, wenn er uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Hier gibt es eine Art der Bekräftigung. Man kann übersetzen, wenn er all das Böse vollständig vergilt oder komplett heimzahlt. Die Hebräer, sie schreiben, wenn er vergeltend vergelten wird. Sie fürchten sich nicht, Josef könnte sich stärker an ihnen rächen, als ihre Sünde es verdient. Wie bei dem alten Lamech, der einen Mann totschlug für eine Wunde. Nein, sie fürchten nicht übertriebene Härte, sie fürchten sich vor Gerechtigkeit. Sie fürchten sich davor, dass Josef ihnen genau das antun könnte, was ihre Schuld verdient. Wenn er einfach nur zurückzahlt, was wir ihm Böses angetan haben. Und das ist bemerkenswert. Denn wir haben oft eine merkwürdige Brille auf, die alle Schuld an uns vergrößert und die Schuld von uns an andere verkleinert. Doch Josefs Brüder wissen ihre Schuld richtig zu messen, richtig zu wiegen. Sie fürchten sich vor Gerechtigkeit. Und dann wollen wir auch lernen, bitte ausdrücklich um Vergebung. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Genau das haben sie 17 Jahre zuvor verpasst. Damals gab es genau diese Gelegenheit. Die Sünde war aufgedeckt. Josef war aufgeschlossen. Er war freundlich ihnen gegenüber. Das war der Moment, wo sie hätten sagen sollen, bitte, Josef, vergib uns unsere große Schuld. Aber sie waren zunächst zufrieden mit dem positiven Fortgang. Die Wunde wuchs wieder zu, aber nicht alle Splitter wurden entfernt. Wisst ihr, wenn eine offene Wunde ist und es bleibt noch irgendwelche Rückstände zurück, dann sieht es von außen erstmal wieder gut aus. Es wächst zusammen, es bleibt vielleicht eine Narbe, aber es sieht gut aus. Aber irgendwann fängt es an zu entzünden, weil nicht alles rauskam aus der Wunde. Die wurde nicht gereinigt. Es fängt an zu entzünden und zu schmerzen und anzuschwellen. Und es muss wieder neu aufgeschnitten werden, um alles rauszumachen, was an Rückständen noch da ist. Und es wird wieder schmerzhaft. Die Brüder, sie haben diesen Zeitpunkt verpasst, die Wunde zu reinigen. Sie waren zufrieden, dass das Gröbste raus war. Aber hier nun nach 17 Jahren kommen sie endlich zu dem Punkt und reden nicht mehr drum herum, sondern bitten den, an dem sie schuldig geworden sind, vergib doch das Verbrechen. Und nun, jetzt, vergib doch das Verbrechen. Wörtlich heißt es, hebe das Verbrechen fort. Nimm es weg. Schaff es fort, bitte. Bitte nimm es weg, dass es nicht länger zwischen uns steht. Bitte vergib mir. Bitte hebe meine Sünden weg. Das ist was ganz anderes, als wenn man sagt, es tut mir leid, dass du dich gekränkt fühlst. Oder Entschuldigung, dass es bei dir falsch angekommen ist. Das ist so eine Bitte um Vergebung, damit gibt man dem anderen fast mehr Schuld als sich selbst. Nein, bitte ausdrücklich um Vergebung. Du kannst sagen, bitte vergib mir meine unachtsamen Worte. Ich habe nicht verstanden, wie sehr es dich verletzt hat. Jetzt weiß ich es. Oder bitte vergib mir meine lieblosen Taten. Ich schäme mich dafür, wie sehr ich dir damit geschadet habe. Sprich es ausdrücklich aus. Die Bitte um Vergebung und deine Schuld darin. Sprecht es aus, tanzt nicht nur darum herum, wie es gerade neuerdings so Sitte ist, bei allen öffentlichen Erklärungen, wenn da irgendwas blöd gesagt wurde, dann versucht man irgendwie immer, ja, es tut mir leid, dass es falsch angekommen ist oder sowas, und das ist Blödsinn. Das ist keine Bitte um Vergebung. Das ist nur der Versuch, irgendwie sich drum herum zu winden. Sprech es aus. Diese Bitte ist der notwendige letzte Schritt zur Lösung. Bitte nimm diese Schuld von meinem Gewissen, dass sie nicht länger zwischen uns steht. Wenn dir eine Sünde bewusst ist und diese Schuld die Beziehung zu deinen Mitmenschen und oder zu Gott erschwert, bitte ausdrücklich um Vergebung. Sowohl Gott als auch deine Mitmenschen. Bitte ausdrücklich um Vergebung. Gib dich nicht zufrieden damit, dass irgendwie alles schon so halbwegs in Ordnung scheint. Und dann sei bereit, Konsequenzen zu tragen. Erst als der Bote dies alles gesagt hat und Josef nicht in Wut ausbricht, sondern weint, da kommen sie auch zu ihm hinein. Und wir lesen, und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, da hast du uns als Knechte. Sie werfen sich vor ihm nieder Vielleicht bemerken Sie, gerade als Josef weint, wie verkehrt Sie erneut mit Ihrer Schuld umgegangen sind. Und nun geben Sie Ihren Stolz auf und bieten alle an, Josef als Sklaven zu dienen. Sie, die Ihren kleinen Bruder damals als Sklaven verkauft haben, Sie sind bereit, die Konsequenzen zu tragen und selbst zu Sklaven zu werden. Und Vergebung bedeutet nicht, vor allen Konsequenzen zu fliehen, alle Folgen zu vermeiden. Wenn jemand mein Portemonnaie stiehlt, dann kann ich ihm vergeben, wenn er mich darum bittet. Aber ich muss ihm nicht mein Geld anvertrauen, als wenn nichts gewesen wäre. Vergeben heißt nicht, ich habe vergessen, dass je irgendetwas dergleichen passiert ist. Sünden haben Konsequenzen. Und dennoch bedeutet Vergebung, dass die Last der Schuld genommen wird und Vertrauen wieder neu aufgebaut werden kann. Wir lernen hier aber nicht nur über den negativen und positiven Umgang mit Schuld bei den Brüdern, sondern wir lernen auch von Josef, wie er mit der Schuld seiner Brüder an dieser Stelle umgeht. Und das ist unser dritter und letzter Punkt: Hilfe und Ermutigung im Umgang mit der Schuld anderer. Und hier finden wir 6 vorbildliche und hilfreiche Ermutigungen im Umgang mit denen, die an uns schuldig geworden sind. Und diese Hilfen sind mindestens genauso wichtig wie der Umgang mit unserer eigenen Schuld. Jesus lehrt uns im Vaterunser zu beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie können wir lernen, denen zu vergeben, die an uns schuldig werden? Josef ist uns hier ein Vorbild. Zum einen, behalte die Vergebungsbereitschaft. Als Josef nach vielen schweren und leidgeplagten Jahren endlich aus der Sklaverei und dem Gefängnis herauskommt und durch Gottes Plan zum höchsten Beamten unter dem Pharao gesetzt wird und sich ein Leben aufbauen kann, da gründet er eine Familie und er nennt seinen ersten Sohn Manasse. Das bedeutet, er lässt vergessen. Und er erklärt, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Nun, noch einmal, hier bedeutet es nicht, dass er sich gar nicht mehr daran erinnern kann, was passiert ist. Aber es bedeutet, in diesem Moment, wo Josef das ausspricht, kann er anders auf all das Leid schauen, das ihm zugeführt wurde. Und nicht nur auf das Leid selbst, sondern auch auf seine Familie, auf seine Brüder, die ihm das größte Leid zugefügt haben. Ab diesem Moment gibt Josef öffentlich oder deutlich zu verstehen, ich gebe alle Bitterkeit auf. Der Zorn soll keine Überhand haben in meinem Herzen. Nein, er ist bereit, all das hinter sich zu lassen. Das soll sein Leben nicht bestimmen. Zu diesem Zeitpunkt haben sich seine Brüder nicht bei ihm entschuldigt. Aber er sagt, ich lasse von dieser Bitterkeit los. Gott hat mir geholfen, das zu vergessen. Gott hat mir geholfen, das zu überwinden, was mir an Leid von meiner eigenen Familie zugefügt wurde. Und er beweist es, als er seine Brüder zwar geheimnisvoll prüft, aber nicht um sich an ihnen zu rächen, um ihren wunden Punkt herauszufinden und um den Schmerz am allergrößten aufbringen zu können, sondern aus dem Wunsch heraus, sich mit ihnen zu versöhnen. Aus dem Wunsch heraus, ihnen Gutes zu tun. Spätestens seit seinem ersten Sohn lebt Josef in einer Haltung der Vergebungsbereitschaft. Eine Haltung, eine Einstellung, eine Position, in der er sich bewusst ist, ich bin bereit zu vergeben.
bin bereit, alle Rachegedanken, allen Zorn, alle Bitterkeit fortzulassen, sodass ich bereit bin, zu vergeben, sobald es die Gelegenheit gibt.
Und als er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, da redet er freundlich mit ihnen. Er umarmt sie herzlich, er kümmert sich um sie. Die Schuld, die ihm angetan wurde, sie darf ihn nicht länger bitter, zornig, frustriert oder schwermütig machen. Wir finden hier seine Haltung, seine Gesinnung der Vergebungsbereitschaft in dieser Begegnung mit seinen Brüdern, dass er so freundlich, so herzlich, so zugewandt mit ihnen umgehen kann. Es zeigt, er hat schon vorher diese richtige Haltung der Vergebungsbereitschaft errungen. Und über 17 Jahre hin gibt es nicht den kleinsten Hinweis, als würde er insgeheim noch Rachegedanken haben oder nur darauf warten, dass sie sich endlich angemessen bei ihm entschuldigen. Von seiner Seite steht tatsächlich nichts mehr zwischen ihnen. Nun, wir müssen nicht jedem, der sich gegen uns versündigt, sofort sagen, es kümmert dich vielleicht gar nicht, aber ich habe dir schon vergeben. Ich habe dir deine Schuld schon vergeben. Nein, aber als Christen, denen all unsere Schuld vor Gott und durch Christus vergeben wurde, wir sollen eine beständige Bereitschaft zum Vergeben aufrechterhalten. Dass all die Bitterkeit, all der Zorn, all die Rachegedanken unser Herz gar nicht erst erobern. Und dann bleibe empfindsam. Wenn du sehr schlecht behandelt wurdest, ja, zum Beispiel durch einen guten Freund, den du vertraut hast, und er tritt dich mit Füßen, dann schmerzt das ungeheuerlich. Viel mehr, als würde irgendwie dein ärgster Feind gegen dich treten. Es schmerzt so sehr. Und um dann irgendwie mit dem Schmerz umzugehen, dann legen wir uns, wie man sagt, ein dickes Fell zu. Wir stumpfen ab. Wir werden unempfindsam. Wir sagen uns, diesen Schmerz will ich nie wieder ertragen. Ich lasse nie wieder zu, dass mir jemand so wehtun kann. Und die Folge ist, ich vertraue mich niemanden mehr so an, wie ich mich diesem Freund anvertraut habe. Ich werde nie wieder jemanden so lieben, wie ich diesen Freund geliebt habe. Unser Herz stumpft ab, damit wir Schmerz vermeiden. Aber die kalte Abstumpfung des Herzens ist keine Vergebung. Bei Josef sehen wir, wie betroffen ihn die Bitte um Vergebung macht. Er konnte 17 Jahre freundlich mit seinen Brüdern umgehen, nicht weil er völlig kalt und abgestumpft wurde, sich nur noch um seine Karriere kümmerte und irgendwie so die ganze seine Familiengeschichte so ein bisschen nebenher abwickelte, gefühllos. Kalt, unbewegt. Nein, als sie sagen, und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters, da lesen wir, da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Er sagt nicht, ach, wisst ihr, das ist schon so lange her, das berührt mich gar nicht mehr. Es ist schon längst vergessen. Nein, sein Herz ist empfindsam. Sein Herz ist sehr bewegt. Er weint. Nun, warum genau weint er? Weint er, weil er nicht fassen kann, dass seine Brüder tatsächlich denken, er könnte sich so an ihnen rächen? Weint er vor Enttäuschung, vor Betrübnis? Nun, es wäre verständlich, nicht wahr? Wie könnt ihr immer noch so falsch von mir denken? Ich habe euch doch nur Gutes getan. Und jetzt verdächtigt ihr solch eine Gesinnung in mir? Aber nein, seine Worte führen uns zu einer anderen Deutung.
Das Erste, was er sagt, nachdem er weint, ist: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht.
Er ist empfindsam und bewegt vom Mitleid und Mitgefühl mit seinen Brüdern. So nahe geht es ihm, dass er noch nicht mal daran denkt, wie er sich fühlt, sondern er fühlt mit ihnen.
So sehr liebt er seine Brüder, dass er teilnimmt an ihrem Schmerz, an ihrer Furcht, an ihrer Sorge.
Er liebt seine Brüder, und zu erfahren, wie lange sie immer noch mit ihrer Schuld zugebracht haben und welche Furcht es bei ihnen hervorbringt, lassen bei ihm Tränen des Mitleids aufkommen.
Oh, hier braucht ihr euch nicht zu fürchten.
Habt bitte keine Angst vor mir. Er bleibt empfindsam. Er bleibt voller Liebe.
Er lässt sich sogar von dem Schmerz der anderen bewegen.
Obwohl er so oft enttäuscht wurde. Obwohl ihm so viel Unrecht angetan wurde von seinen Brüdern, von Potiphar, von Potiphars Frau, von dem Mundschenk. Sein ganzes Leben lang wurde er falsch behandelt.
Und trotzdem hat er sich kein dickes Fell zugelegt. Sondern er bleibt voller Liebe und Empfindsamkeit, voller Zartheit und Sanftmut. Es ist nicht richtig zu sagen, ich schließe mein Herz ein, dass es nie wieder verletzt werden kann. Nein, bleibe empfindsam. Bleibe empfindsam. Aber wie ist das möglich? Josef, er schützt sein Herz auf eine andere Weise. Nämlich, bewahre Demut.
Weinend sagt Josef: Fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Josef meint damit: Ich denke überhaupt nicht darüber nach, mich an euch zu rächen.
Ich habe mich schon längst Gott anvertraut.
Ich habe all meine Last damit, all meinen Schmerz.
Ich habe es Gott anvertraut und ich weiß, er kümmert sich darum. Und ich bin nicht an Gottes Stelle. Ich muss nicht für Gerechtigkeit sorgen. Ich muss mich nicht rächen.
Er hat das Recht zu strafen, wenn er will.
Aber ich habe all meine Bitterkeit und all meinen Schmerz abgegeben. Ich weiß, es ist nicht meine Aufgabe, die Sünde zu strafen. Ich bin nicht an Gottes Stelle. Aber ich gehöre ihm. Und mein Leben ist in seiner Hand. Es ist nicht meine Aufgabe, Selbstjustiz zu üben. Oh, diese Wahrheit kann wirklich beruhigen.
Adam und Eva wurden darin versucht, die Position Gottes einzunehmen und alles von ihrem Urteil abhängig zu machen. Wie wäre es, wenn die Welt sich um dich dreht? Du entscheiden kannst, was gut und was falsch ist.
Josef kann sich demütig unter Gott einordnen und ruhig werden. Ich muss nicht Gottes Aufgabe erfüllen. Ich weiß, es geht um ihn. Und ich kann mich bei ihm bergen.
Mein Herz ist geschützt und bewahrt durch den Gott, der mich hält.
Und darin bin ich zufrieden.
Bewahre Demut.
Ja, in dieser Welt geht es nicht nur um dich, um deinen Schmerz, um die Schuld, die dir zugefügt wurde. Und je eher wir das erkennen und verstehen, oh, ich kann das abgeben an Gott, der für alles zuständig ist. So schützen wir unser Herz, ohne dass es abkühlt, ohne dass es abstumpft. Das befreit auch Josef, so dass er sogar auf Unrecht mit Liebe antworten kann. Und dann erkenne Gott in allem.
Josef erklärt aber nicht nur, dass er nicht Gott ist, sondern er weist auch darauf hin, dass Gott alles in seinem guten Plan hat. Und ich vermute, einige von euch haben den Predigtext gehört und gedacht, na endlich. Die ganze Predigtreihe durch 1. Mose habe ich nur auf diesen einen Vers gewartet. Diesen großen Vers, den wir Calvinisten so sehr lieben. Ihr zwar, ihr hattet es, hattet Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott hat es beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Der Vers, der so eindeutig die Souveränität Gottes über alle Dinge belegt. Und vielleicht sind einige von euch jetzt enttäuscht. Die Predigt ist schon bald zu Ende. Der Pastor kommt zu diesem vielleicht schönsten Vers im ganzen Buch Genesis. Und es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Nun lasst mich euch sagen, fürchtet euch nicht. Ich habe vor, diesen Vers und die theologische Bedeutung nächste Woche weiter zu behandeln. Aber hast du dir jemals Gedanken gemacht, in welcher Situation dieser Vers ausgesprochen wurde? Und nicht nur in welcher Situation, sondern was mit diesem Vers begründet wird. Dieser Vers ist mehr als der perfekte Bibelvers, um ihn als Belegstelle für die Lehre der Souveränität Gottes und seiner allumfassenden Vorsehung zu gebrauchen und in unser Bekenntnis und in unseren Katechismus zu schreiben und gegen Andersdenkende hervorzubringen in theologischen Diskussionen. Josef gebraucht diesen so wertvollen und so kostbaren und inhaltsschweren Vers als Begründung dafür, warum er seinen Brüdern, die ihm so viel Böses getan haben, vergeben kann. Warum er ihnen vergeben kann. Josef beweist oder belegt hier nicht nur die Souveränität und Vorsehung Gottes gegen seine Brüder. Er erkennt die Souveränität und die Vorsehung Gottes in seinem Leben so sehr, dass er sie erfährt und erlebt und es eine Konsequenz hat in seinem Leben. Du hast diese Wahrheit, diese wunderbare theologische Lehre nicht ansatzweise verstanden, wenn es dich nicht zu einer ähnlichen praktischen Schlussfolgerung führt, wie im Leben von Josef. Ich kann euch vergeben. Ich kann euch all das Verbrechen, all die Sünde, all das Böse, das ihr mir angetan habt, ich kann euch es vergeben, weil ich Gottes Güte in allem erkenne. Weil ich Gottes mächtige Hand in allem erkenne. Weil ich Gott in meinem ganzen Leben sehe und seinen Weg erkenne. Selbst bei all dem Bösen. Ja, ihr meintet es böse. Josef mildert die Schuld nicht. Aber Gott hat genau diesen bösen Plan in seiner souveränen Vorsehung mit eingeplant zu einem noch viel größeren Segen, der über mein Leben und über euer Leben hinausgeht. Er hat, wie es heute ist, ein großes Volk gerettet. Josef erkennt Gott in allem. Und er versteht, es geht nicht um mich, es geht um Gott und es geht um sein Heil und es geht um seinen Plan und wie er Menschen errettet in dieser Welt. Und Josef, er bezeugt, ich kann mich daran freuen, ihn zu verherrlichen. Auch dadurch, dass ich Sünden vergebe, weil ich Gottes mächtige Hand sehe. Das gibt Josef die Kraft zu vergeben, die Lehre der Souveränität und der allumfassenden Vorsehung Gottes. Er erkennt Gott und sein Heil. Und dann spricht Trost aus. Josef spricht freundlich zu seinen Brüdern. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Er tröstet sie und er spricht zu ihrem Herzen. Das bedeutet, er redet freundlich und voller Gnade zu ihnen.
sodass sich in ihrem Herzen etwas verändert, etwas befreit wird. Hier gehört wohl dazu, dass er ihnen glaubhaft zusagt, ich vergebe euch eure Schuld an mir. Er spricht ihnen zu Herzen, dass dieser Schmerz, diese Furcht, diese Schuld nicht länger zu dieser Entzündung in ihrer Seele führt. Und wieder, er sagt nicht, ja, schon gut, ist halt alles halb so wild. Er tröstet sie und überzeugt sie, diese Schuld ist ausgeräumt. Sie steht nicht mehr zwischen uns. Ich freue mich über eure Bitte um Vergebung und jetzt fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Frieden herrscht nun. Und zuletzt, tue Gutes. Josef macht sie nicht zu Sklaven, wie sie es angeboten haben, sondern er verspricht ihnen im Gegensatz, ich werde euch weiterhin versorgen. Ich werde euch dienen. Ihr müsst nicht für eure Schuld aufkommen, ich werde für euer Leben sorgen. Nun, hier sind die Situationen unterschiedlich. Manchmal ist es hilfreich, wenn die Schuldigen auch Raum haben, ihre Reue auszudrücken, wie bei Zachäus. Doch bedenke, Vergebung findet immer auf der Grundlage von Gnade und niemals auf der Grundlage von Gerechtigkeit statt. Und wenn du Schwierigkeiten hast zu vergeben und Gutes zu tun, Frieden zu schaffen, dann bedenke, das, was wir hier bei Josef sehen, trifft in einem noch größeren Maße auf Jesus Christus zu. Solange es heute heißt, ist der Tag des Heils und Jesus ist bereit zu vergeben, wie groß deine Schuld auch ist, komm zu ihm, verdränge deine Schuld nicht länger, nicht einen einzigen Tag. Lebe nicht länger in Furcht und falschen, bösen Verdächtigungen, sondern komm selbst, persönlich, im Gebet vor Jesus und erkenne, solange es heute heißt, ist ein Tag der Gnade und er ist bereit zu vergeben. Du brauchst keine Mittler. Er ruft, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Such nicht irgendwelche Leute, die vielleicht mehr Gunst haben und durch deren Verdienst du eine bessere Stellung bekommen kannst. Jesus sagt, komm du, der du mühselig und beladen bist, der du deine Schuld erkennst, der du weinst und trauerst über deine Sünde. Komm du zu mir, ich kann dir Ruhe geben. Denn Jesus, er bleibt empfindsam. Er bleibt empfindsam. Obwohl er viel größere Einsicht hat in all die Bosheit und viel größere Schmerzen erlebt hat, als Josef sein ganzes Leben hindurch. Er ist der Priester, der mitfühlt. Sein Herz ist niemals kalt und stumpf, sondern im Himmel ist Freude über einen jeden Sünder, der Buße tut. Glaubt. Jesu Herz ist voller Liebe, voller Sanftmut. Und Jesus ist demütig, obwohl er tatsächlich Gott ist und sagen kann, dass er die Stellung Gottes hat. Ihm ist das ganze Gericht übergeben von dem Vater. Er wird es ausführen. Doch er wurde um unsertwillen zum Knecht. Und er führt demütig und gehorsam den vollkommenen Ratschluss Gottes aus zum Heil. Indem er darauf vertraute, dass die böseste Sünde, die diese Erde je gesehen hat, die Kreuzigung des sündlosen Gottessohnes durch sündige Menschen, dass genau dieser Tod ein Opfertod ist, nach dem Ratschluss Gottes zum Heil für viele in Gottes guter Vorsehung. Und wenn du deine Sünden ihm bekennst und aufrichtig um Vergebung bittest, oh, dann gibt es keinen, der so zu deinem Herzen sprechen kann wie Jesus, wenn er sagt, fürchte dich nicht. Deine Sünden sind dir vergeben. Und nicht nur das. Wer an Jesus glaubt, den schützt Jesus nicht nur vor dem Zorngericht Gottes, nein, er bewahrt und versorgt, segnet und leitet ihn auch in diesem Leben und hinein in das Himmelreich. Oh, erfahre die Gnade Jesu. Bei ihm lernen wir, wie wir auch mit der Schuld anderer umgehen können. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Epheser 4, Vers 32. Dazu helfe uns Gott. Amen.